Neulich hörte ich mal von einem kleinen Kind, das war im Kindergottesdienst gewesen. Und der wurde wohl von einer älteren Frau, so Anfang 60, durchgeführt. Und es kam dann nach Hause und ging zu der Mutter und sagte, du Mama, ich glaube, ich habe heute die Oma von Jesus getroffen. Und die Mutter sagte, wie kommst du denn da drauf? Naja, sagte er, diese Frau, die hat eine Stunde lang nur Bilder gezeigt und immer uns gesagt, wie wunderbar dieser Jesus ist. So viel zum Thema Zeuge sein. Heute geht es auch um einen Zeugen, um den Philippus, Diakon und Evangelist. Dieser Philippus, von dem heute die Rede ist, das ist nicht derselbe, den ihr als Apostel kennt. Es gab auch einen Philippus unter den 12 Aposteln bei den Jüngern Jesus. Aber dieser Philippus taucht zum ersten Mal in der Apostelgeschichte 6 auf. Und zwar das Ganze folgenden Hintergrund. Es geht darum, dass die Gemeinde in Jerusalem durch die Predigtaktivitäten der Apostel ungemein angewachsen ist. Und viele Menschen sind zum Glauben gekommen. Und diese Gemeinde hatte damals so eine Armenversorgung für die Witwen. Und das war damals in Jerusalem ein großes Problem, weil damals war es so üblich, dass ganz viele Juden, die im Ausland gelebt haben, ganz oft im hohen Alter nach Jerusalem zurückgekommen sind, um dort zu sterben und in ihrem Land begraben zu werden. Und darum gab es sehr, sehr viele Witwen damals in Jerusalem. Und die christliche Gemeinde hat sich dieser Witwen angenommen und hat sie quasi mit Essen versorgt, weil sie eben oft keine Familienangehörigen oder ähnliche hatten, die sich um sie kümmern konnten. Und dann gab es so ein paar Reibereien. Die Griechischen haben sich beschwert, dass sie bei den Essensausgaben immer übersehen worden sind und die Hebräischen kriegen mehr und, wie das manchmal so ist. Und die Apostel haben gesagt, hey Leute, wir können uns da nicht auch noch drum kümmern. Unsere Aufgabe ist es zu predigen. Wir brauchen Leute, die sich drum kümmern können. Und dann haben sie sich Leute ausgesucht, 7 Männer. Stephanus war dabei und unter anderem auch dieser Philippus. Und sie sollten sich um die Austeilung, die gerechte Austeilung des Essens an die Witwen kümmern. Nun dauerte es allerdings nicht lange nach der Wahl dieser 7 Männer, dass die Verfolgung durch einen Mann namens Saulus einsetzte. Und es heißt hier in der Apostelgeschichte, dass Saulus versuchte, diese Gemeinde zu zerstören. Das griechische Wort macht so ein bisschen deutlich, dass es hier wirklich so um Grausamkeiten, auch um sadistische Art ging. Das heißt, dieser Paulus ist nicht einfach nur rummarschiert und hat Leute einfach mal kurz ins Gefängnis gesteckt, sondern der ist wirklich auf die Leute drauf losgegangen. Es sind Christen gefoltert worden, sie sind in Gefängnisse geschmissen worden, sie sind getötet worden. Manche sind wahrscheinlich an ihren Verletzungen von den Folterungen gestorben, wie auch immer. Aber die Verfolgung war mit einer richtigen Brutalität, ging die voran. Und aus diesem Grund sind dann die ganzen Gläubigen geflüchtet. Sie haben Jerusalem verlassen. Und es heißt dann hier in der Apostelgeschichte, dass die Christen sich über das ganze Land zerstreuten. Und die über das Land zerstreuten Christen zogen umher und verkündigten die Botschaft Gottes in Samaria und Judäa. Das fand ich sehr interessant, weil ganz am Anfang der Apostelgeschichte lesen wir ja, dass Jesus seinen 12 Jüngern, die bekommen ja den Heiligen Geist, und er gibt diesen Auftrag und sagt, geht in alle Welt, verkündigt das Evangelium, fangt in Jerusalem an, über Judäa, über Samarien, bis in die ganze Welt. Und es heißt dann hier in der Apostelgeschichte, als die Verfolgung einsetzt, dass die 12 Apostel in Jerusalem bleiben, aber die ganzen Christen sich zerstreuen und dass es diejenigen sind, die anfangen, das Evangelium zu verkünden. Das heißt, es sind hier in diesem Text nicht die Hauptamtlichen, die die Arbeit machen, sondern es ist die Gemeinschaft, die Gemeinde selber. Es sind die Christen, die rausgehen, ohne ausgebildet zu sein, ohne eine spezielle Sendung von Jesus zu haben. Sie werden verfolgt, sie rennen einfach weg und da, wo sie sind, fangen sie einfach an, Menschen von Jesus zu erzählen. Und dann heißt es hier, Philippus war auch einer von ihnen. Das heißt, Philippus ist einfach raus und hat einfach angefangen, ganz normal einfach Menschen, wo immer er war, von Jesus zu erzählen. Und er war in Samaria und als er anfing, den Menschen dort von Jesus zu erzählen, da bekehren sich auf einmal Hunderte von Menschen. Und da merkt man wieder, dass es hängt nicht an den Personen, an den Leuten, die etwas machen, sondern das Evangelium in sich selber hat eine wahnsinnige Durchschlagskraft. Wo das Evangelium verkündet wird, wo Menschen es hören, da passiert auch etwas. Da kommen auch Menschen zum Glauben. Und es heißt hier, dass als er in Samaria war und als er predigte, dass viele Menschen geheilt worden sind, dass Dämonen ausgetrieben worden sind. Ich glaube, der Philippus ist einfach angefangen, für Menschen zu beten. Hat das gemacht, was er gesehen hat, was die Aposteln auch gemacht haben. Und dann hat er erlebt, wie Menschen geheilt worden sind. Und es wächst eine Riesengemeinschaft an. Die Apostel müssen kommen und diese Arbeit absegnen und sagen, okay, das ist okay, weil das sind ja eigentlich Samarier, das sind eigentlich unsere Feinde. Aber die kriegen auch den Heiligen Geist, die gehören auch zu uns, die brauchen Jesus auch. Und dann heißt es hier in Apostelgeschichte ab Vers 26, und die lese ich uns mal vor. Der Engel des Herrn aber sagte zu Philippus, mach dich auf den Weg und geh nach Süden zu der Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt. Diese Straße wird kaum von jemandem benutzt. Philippus machte sich auf den Weg und ging dorthin. Da kam in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren. Er war ein hochgestellter Mann, der Finanzverwalter der äthiopischen Königin war, ein Eunuch. Er war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten. Jetzt befand er sich auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Geist Gottes sagte zu Philippus, lauf hin und folge diesem Wagen. Philippus lief hin und hörte, wie der Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja las. Und er fragte ihn, verstehst du denn, was du da liest? Der Äthiopier sagte, wie kann ich es verstehen, wenn mir niemand hilft? Und er forderte Philippus auf, zu ihm in den Wagen zu steigen. Die Stelle, die er gerade gelesen hatte, lautete, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird, wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, aber mitten in seiner Erniedrigung wurde das Urteil gegen ihn aufgehoben. Wer wird je seine Nachkommen zählen können? Denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Der Mann aus Äthiopien fragte, bitte sag mir doch, um wen geht es hier eigentlich? Meint der Prophet sich selbst oder spricht er hier von einem anderen? Da ergriff Philippus die Gelegenheit und verkündete ihm von dem Prophetenwort ausgehend die gute Nachricht von Jesus Christus. Unterwegs kamen sie an einer Wasserstelle vorbei und der Äthiopier sagte, hier gibt es Wasser, spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Er ließ den Wagen anhalten, die beiden stiegen ins Wasser hinab, Philippus und der Äthiopier, und Philippus taufte ihn. Als sie aus dem Wasser herausstiegen, wurde Philippus vom Geist des Herrn gepackt und weggeführt, und der Äthiopier sah ihn nicht mehr. Von Freude erfüllt setzte er seine Reise fort. Philippus tauchte danach in Aschdod auf, von dort zog er nach Caesarea und verkündete unterwegs in allen Städten, durch die er kam, die gute Nachricht. Philippus ist also in Samaria, es findet eine Riesenerweckung statt und dann plötzlich taucht der Engel des Herrn auf und spricht zu ihm. Das klingt ja so ein bisschen unverständlich für uns, der Engel des Herrn kennt man mehr so ein bisschen aus dem Alten Testament. Aber dieser Engel des Herrn taucht auch heute noch ganz oft, gerade bei Leuten in der Verkündigung, oft auch im Missionsdienst auf. Dass Engel immer wieder in das Leben von Menschen eingreifen, ist eigentlich überhaupt nichts Ungewöhnliches. Und hier erlebt Philippus, dass der Engel des Herrn eingreift und einfach zu ihm spricht. Und er sagt zu ihm, geh auf diese Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Das war eine Straße, ungefähr 100 Kilometer lang. Es war Wüste, da war in der Regel nichts los. Und um auf diese Straße zu kommen, musste Philippus wieder durch Jerusalem, weil Samaria liegt ja nördlich von Jerusalem und die Straße liegt südlich. Das heißt, er musste genau durch den Ort, von dem er eigentlich weggelaufen war, weil dort die Christenverfolgung war. Aber Philippus ging. Und er kam an diese Straße und dann fuhr da dieser Wagen mit dem Äthiopier. Und der Heilige Geist sagt zu ihm so ähnlich wie, halte dich mal nah an dem Wagen, lauf mal ein Stück mit. Und das finde ich irgendwie total faszinierend, dieses, geh mal ein Stück näher ran, halte dich mal ein bisschen an diesem Mann. Und als Philippus das macht, da hört er, wie dieser Mann diese Bibel liest und es irgendwie nicht versteht. Ich merke ganz oft bei uns, dass wir als Christen oft immer diese Eigenart haben, uns eigentlich von den anderen Leuten ein bisschen zu distanzieren. Wir lieben es so ein bisschen, unsere Kreise zu schwimmen, uns von den anderen so ein bisschen fernzuhalten. Wir buchen unsere ganze Woche aus mit Bibelstunden und Chorproben und Gottesdiensten und Hauskreisen und was es da alles gibt. Aber hier sagt der Heilige Geist zu Philippus, halte dich mal nah an diesem Menschen. Und ich glaube, dass wir als Christen es wieder lernen müssen, einfach rauszugehen und uns einfach mal wieder näher an die anderen Menschen ranzugehen, an Menschen, die Jesus nicht kennen, uns mal auf sie einzulassen, ihre Nähe zu suchen, mal mit Leuten auszugehen, die keine Christen sind oder bewusst auch die Gegenwart von Leuten zu suchen, die Jesus nicht kennen. Und ich glaube, dann werden wir ganz erstaunt feststellen, wie auch Philippus, dass es immer wieder Menschen gibt, die doch irgendwie auf der Suche sind oder die Lebensfragen haben und dass es immer wieder im Leben von Menschen Anknüpfungspunkte gibt, die wir haben werden, um ihnen von Jesus zu erzählen. Aber um diese Anknüpfungspunkte zu finden, müssen wir mit den Menschen leben, müssen Zeit mit ihnen verbringen, müssen nah an ihnen dran sein. Und dieser Mann liest in der Bibel und er versteht die Stelle nicht. Und das finde ich das Interessante mit Philippus, der hätte sich ja nicht abwenden können und sagen, nun gut, dieser Mann ist nach Jerusalem gekommen, um Gott anzubeten, liest in der Bibel, eigentlich ist er ja Christ. Aber das macht Philippus nicht. Der fühlt diesen Menschen nochmal ganz bewusst auf Zahnfleisch und sagt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Weil Philippus geht es nicht einfach nur um Gott, nicht einfach nur um einen Glauben an Gott, sondern es geht Philippus wirklich darum, dass dieser Mensch begreift, wer Jesus Christus ist. Wisst ihr, das ist immer das Interessante, wenn man mit Menschen auf der Straße, man kann mit jedem Menschen über Kirche und über Gott reden, das ist überhaupt kein Problem. Aber wir merken, wenn ihr mit Menschen anfangen wollt, über Jesus zu reden, dann spitzt sich da was zu. Aber genau darum geht's. Ich finde es manchmal erschreckend, dass ich oft, auch wenn ich mit Christen zusammen bin, die immer sagen, ja, aber der glaubt ja eigentlich an Gott oder der geht ja auch in die Kirche. Aber das heißt erstmal noch gar nichts. Es ist unsere Verantwortung als Christen sicherzustellen, ob Menschen, auch wenn sie an Gott glauben, ob sie wirklich Jesus kennen. Und der Philippus macht das hier. Und weil er nah an den Menschen dran ist und gehört hat, wo dieser Mensch gerade steht und in diesem Buch liest, geht er einfach mit einer Frage in das Gespräch rein. Fragen eignen sich eigentlich immer super. Und er sagt, verstehst du eigentlich, was du da liest? Und dieser Mensch sagt, nö. Verstehe ich nicht. Wir hatten ja am Wochenende diesen Straßeneinsatz und auch da kommt man ja ganz viel mit Leuten ins Gespräch. Man wundert sich ja eigentlich. Ich höre mal wieder von Leuten so, das geht nicht. Evangelisation heutzutage auf der Straße geht nicht mehr. Also bei uns hat es funktioniert. Und das Interessante ist, was ich immer wieder feststelle, wenn mit Leuten ins Gespräch kommt, auch über Gott, dass sie ganz vieles einfach nicht verstanden haben. Oder wo ich manchmal denke, boah, meine Güte, wenn die Leute mir erzählen, wie sie Gott sehen, dann kann ich ihnen nur sagen, Leute, an den Gott, den ihr mir da gerade erzählt habt, an den glaube ich als Christ auch nicht. Das ist nicht der Gott, an den ich glaube und das ist auch nicht der Gott, der uns in der Bibel vorgestellt wird. Aber die Leute haben so viele abstruse Gedanken davon. Und es braucht einfach immer wieder Menschen, die sich die Zeit nehmen, mit ihnen darüber zu sprechen und es ihnen zu erklären. Damit sie es verstehen. Dieser Mensch zum Beispiel hier war ein Finanzminister. Das war ein schlaues Köpfchen. Der konnte wahrscheinlich die kompliziertesten Finanzberichte lesen, kannte sich auch am Börsengeschehen aus, mit dem ich völlig überfordert bin. Aber die Bibel lesen und das verstehen konnte er nicht. Das hat damit zu tun, dass wir Menschen durch Sünde von Gott getrennt sind. Unser Verständnis von Gott von Natur aus immer verschroben oder falsch ist. Und es braucht Menschen wie Philippus, Menschen wie uns, die bereit sind, auf diese Menschen zuzugehen und ihnen sagen, wer Gott ist und wie Gott ist und mit ihnen über Jesus reden. Und Philippus nutzt diese Stelle und über die möchte ich ganz kurz sprechen, weil sie eigentlich das, ja, den Kern des Evangeliums ist. Es heißt hier in Jesaja, wie ein Lamm, wenn es zum Schlachten geführt wird und wie ein Schaf, wenn es geschoren wird, so duldete er alles schweigend, ohne zu klagen. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal ein Tier geschlachtet hat. Hat jemand schon mal einem Huhn den Kopf abgeschlagen oder einem Schwein die Kehle durchgeschnitten? Ich weiß es nicht. Gibt es jemanden, der schon mal ein Tier geschlachtet hat? Einen gibt's schon. Ja, super. Zwei, okay. Ja, genau. Ich bin als Kind auf dem Bauernhof da auch mit groß geworden. Dass es so Schlachttage gab, war für mich auch relativ normal. Und was einem immer nicht immer auffällt, wenn man Hühner schlachtet oder so, was Tiere in der Regel machen, sie rennen weg. Ja, also Hühner schlachten, also da muss man, wir wurden als Kinder, wenn der die Hühner geschickt und das dauerte meist so 15 Minuten, bis man die hatte und die flatterten dann immer und naja, ist ja auch keine tolle Sache sowas. Und im Sudan weiß ich noch, dann bei den Maban wurde immer ein Schwein geschlachtet, wenn ich dann kam und wenn dann die Männer da so ein Schwein gegriffen hatten und zogen das dann zum Schlachtplatz, dann quieken die so wahnsinnig, die haben mal so ein schrilles, das war so laut und also das ist eigentlich die natürliche Reaktion von Tieren, sie wehren sich, wenn es gegen den Tod geht. Sie machen, sie schreien oder sie quieken oder, aber beim Schaf ist das interessanterweise ganz anders. Im Sudan werden ja auch viele Schafe geschlachtet, ja, die werden geschnappt mit einem Seil und die trotten diesen Mann, der schlachten will, einfach dahin zu dem Baum, wo es geschlachtet werden soll. Und ohne einen Mucks werden die Tiere geschlachtet und das war's. Die wehren sich einfach nicht. Und Jesaja sagt, genauso war das bei Jesus ja auch, als er am Kreuz gestorben ist, als man ihn getötet hat. Schon am Abendmahl sagte Jesus ja zu seinen Jüngern, hey, der Menschensohn wird sterben, ich werde sterben. Und die Jünger wollen das nicht zulassen und sagen, hey Meister, wir haben hier zwei Schwerter. Und Jesus sagt, steck diese Dinger weg. Wer das Schwert nimmt, soll auch durchs Schwert umkommen. Und dann, als er im Garten Gethsemane war, als die Soldaten kamen mit ihren Knüppeln, da hätte Jesus sich mit seinen Jüngern zur Wehr setzen können. Petrus nahm er das Schwert und schlug einem Knecht das Ohr ab. Und Jesus sagt zu ihm, steck das Ding weg und halt diesen Knecht, halt das Ohr. Dann wird er genommen und zum Verhör geführt, zu den Hohenpriestern. Und es heißt in der Bibel, dass so viele falsche Zeugen gegen ihn auftraten, um ihm etwas in die Schuhe zu legen. Und Jesus antwortete nichts, der sagte einfach nichts, der schwieg einfach nur, der verteidigte sich nicht. Dann wurde er zu Pilatus gebracht. Pilatus, er sprach ganz kurz mit Pilatus und dann redete Pilatus auf ihn ein, so nach dem Motto, gib mir irgendwas, weil ich weiß ja eigentlich, dass du unschuldig bist. Gib mir was, sag mir was, was haben die Leute gegen dich, damit ich dich freilassen kann? Und Jesus schweigt. Und dann wird er an die Soldaten übergeben, er wird gefoltert, er wird geschlagen. Er flucht nicht, er bettelt noch nicht einmal um sein Leben, er macht seinen Mund nicht auf. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und dann wird er rausgejagt zum Kreuz, zum Golgatha mit seinem Kreuz auf dem Rücken und wird ans Kreuz geschlagen. Und dort betet er noch. Das ist das einzigste Mal, wo er seinen Mund aufmacht. Er betet noch für die Menschen, die ihm Böses wollen, die ihn schlagen, die ihm Schmerzen zufügen. Und dann stirbt er. Er wurde aufs Tiefste erniedrigt, heißt es hier. Er fuhr Ungerechtigkeit. Das erfahren viele Menschen Ungerechtigkeit. Im Sudan ganz besonders erlebt man das sehr stark mit. Auch hier in Deutschland gibt es viele Ungerechtigkeiten. Aber Jesus war es so, dass er nichts Böses gemacht hat, eigentlich gar nichts davon verdient hätte. Aber er nahm es auf sich als der Sohn Gottes. Und dann heißt es hier zum Schluss, dass wer kann seine Nachkommen zählen, denn von der Erde weg wurde sein Leben emporgehoben. Und hier spricht Jesaja auch schon von der Auferstehung. 3 Tage, nachdem Jesus ins Grab gelegt worden ist und die Frauen zurückkommen, ist dieses Grab leer. Und Jesus begegnet ihnen über 40 Tage und fährt auf zum Vater. Und diese Botschaft ist es, die Philippus diesem Mann mitgeben möchte. Egal, wie viel er Gott anbetet oder wie viel er über Gott weiß. Aber das ist die Kernbotschaft, die Menschen immer wieder hören müssen. Dass Jesus am Kreuz für ihre Schuld gestorben ist und dass sie die Vergebung brauchen, um Gott begegnen zu können. Man begegnet Gott nicht in der Kirche und auch nicht in der Natur, wie viele Menschen das annehmen. Wir begegnen Gott nur durch Jesus Christus und nichts anderes. Das ist die freimachende Botschaft. Das ist die Botschaft, die Philippus immer wieder verkündigt hat. Das ist die Botschaft, die Menschen hören müssen, damit sie gerettet werden. Und als dieser Äthiopier diese Botschaft hört, erkennt er die Wahrheit und sagt, ich möchte getauft werden. Er lässt sich taufen und dann heißt es, Philippus wird vom Geist Gottes weggeführt und dieser Mann setzt oder geht fröhlich seinen Weg. Das finde ich auch total stark. Dieser Mann geht fröhlich seinen Weg, weil er endlich das gefunden hat, wonach er so lange gesucht hat, weil er endlich das gefunden hat, wofür er geschaffen ist. Diese wirkliche Freude, diese Erfüllung des Lebens, das Glück findet man nur in Jesus. Und ich frage mich manchmal, ob wir Christen das auch wirklich glauben. Denn wenn wir das glauben, dann müssen wir das doch eigentlich anderen Menschen weitererzählen. Pascal, der Philosoph, hat ja mal gesagt, ich würde den Christen ja glauben, ihre Botschaft von Jesus, wenn sie etwas erlöster aussehen würden. Aber recht hat er zum Teil. Wenn diese Botschaft, die hier drinnen steht, unser Herz wirklich berührt, unser Leben wirklich verändert, dann ist es doch eigentlich unmöglich, dass wir das für uns behalten. Dann muss das doch raus. Dann müssen wir doch das Verlangen haben, dass Menschen diese Botschaft auch hören und das auch erleben können, genauso wie wir. Ich hörte vor kurzem die Geschichte von einem Mann aus Laos. Sein Name war Bunchan oder ist Bunchan, er lebt noch. Und er war als junger Mann in den Militärdienst gegangen und wollte Soldat werden und ja, hat dann seine Grundausbildung alles absolviert, wurde Soldat. Und er hat wohl einen ziemlich guten Eindruck gemacht. Er war wohl ziemlich gut und er stieg relativ schnell auf in der ganzen Rangliste und wurde nach ungefähr einigen Jahren dann ein Assistent von einem sehr hohen offiziellen Regierungsbeauftragten. Und dieser Mann erkannte das Potenzial, das in Buncheon drinne war, und entschloss sich, ihn nach Thailand zu schicken, damit er dort Politik studieren könnte. Und er ging dorthin, er studierte, und das war so das erste Mal für Buncheon, weil Laos ist ja nicht christlich, dass er dort Christen begegnete. Er nahm sie zwar wahr, aber kümmerte sich nicht großartig drum. Aber er wusste, dass es sowas gab. Und als er dann nach diesem Studium zurück in sein Land kam, wurde er zusammen mit einem Gouverneur eingesetzt über ein großes Gebiet, um dort quasi für Recht und Ordnung zu sorgen und quasi die Regeln des Staates durchzusetzen. Und so kam es, dass er immer wieder in den Dörfern unterwegs war und dass er manchmal auch dort schlief. Und einmal nahm er wahr, wie Christen sich an einem Sonntagmorgen trafen, und er hörte diesen Lobpreis, wie sie Gott anbeteten. Und er sagte, das berührte innerlich total sein Herz, das sprach ihn total an. Und dann ging er auf die Christen zu und wollte etwas mehr erfahren, aber er merkte, die Christen hatten alle Angst vor ihm. Laos ist Christenverfolgung, es ist sehr gefährlich für Christen dort, und sie wichen ihm alle aus. Aber das ließ ihn nicht mehr los. Und irgendwann war er eines Abends in einem Dorf und war auch in einer Familie untergebracht, die waren wohl Christen, und dann kriegte er nachts mit, wie sie über ein Radio einen christlichen Sender hörten. Und er hörte die Botschaft von Jesus und er sprach ihn noch mehr an, und er ging wieder zu den Christen und versuchte, etwas aus ihnen rauszukriegen, aber auch diese Christen hatten Angst, wollten nichts mit ihm zu tun haben. Und dann ging er rüber nach Thailand, von wo aus dieses Radioprogramm gestartet wurde, ein christlicher Radiosender. Und suchte dort so lange, bis er den Mann fand, der in diesem Radio an diesem Abend da gesprochen hatte. Und als er diesen Mann endlich fand, nahm dieser Mann ihn mit zu sich nach Hause und erzählte ihn dort von Jesus. Und dieser Mann, als er diese Botschaft hörte, entschied sich, Jesus nachzufolgen und ließ sich sofort taufen, in derselben Nacht noch. Und am nächsten Tag, als er in sein eigenes Land zurückging, fing er schon an, auf den Weg Menschen von Jesus zu erzählen. Und er kam dann nach Hause in sein Heimatdorf und stellte sich einfach dort auf den Marktplatz und fing an, Menschen von Jesus zu erzählen. Und es kamen plötzlich Menschen, 10, 20, 50, Hunderte kamen an, um diese Botschaft zu hören. Und plötzlich waren Menschen da, die kamen auf ihn zu und sagten, wir wollen auch diesen Jesus nachfolgen, was müssen wir tun? Und dieser Buncheon war so überfordert, weil er wusste das irgendwie nicht, er wusste ja selber noch nicht viel, er hatte sein Leben gerade Jesus übergeben, war völlig überfordert mit der Situation, und er ging dann zu seinem Dorf, zu einem christlichen Gemeindeleiter, und sagt, hey, hör mal zu, ja, ich habe gerade zu Leuten gepredigt, da wollen Leute Jesus nachfolgen, ich habe keine Ahnung, du musst kommen und diese Menschen zu Jesus führen. Und dieser Gemeindeleiter hat Angst, sagt, sag mal, spinnst du, ich kann da nicht hingehen, du solltest das auch nicht tun, weil wenn wir das machen, kommen wir ins Gefängnis. Dieser Buncheon hat einfach nicht gehört, hat einfach weitergemacht, gepredigt. Nach einer kurzen Zeit hat er seinen Job verloren und hat immer wieder weitergemacht, trotzdem. Und dann dauerte es nicht lange, dann kam die Polizei in sein Dorf und es wurden 4 der Gemeindeältesten festgenommen, und eine halbe Stunde später kamen sie und auch er wurde eingesperrt. Und auf diesem Weg zum Gefängnis schrieb er noch auf so kleinen Zetteln, die er den Ältesten zusteckte, und sagte, gebt mir die ganze Schuld, damit ihr freigelassen werdet, damit ihr die Christen stärken könnt, aber gebt mir die ganze Schuld für das, was hier passiert ist. Und dann wurden sie verhört von der Polizei 5, 6 Tage lang. Sie wurden in einen Block gesetzt, so einen riesen Holzblock, wie man das auch bei Paulus kannte aus der Apostelgeschichte, dass man sich nicht bewegen konnte. Ihm wurden Handschellen angelegt und dann wurden sie 5 Tage verhört. 2 von diesen Gemeindeältesten mussten für 6 Monate ins Gefängnis, wurden dann freigelassen. 2 andere bekamen ein Urteil für 5 Jahre, aber sie starben bereits nach 3 Jahren im Gefängnis. Und Buncheon blieb für 14 Jahre im Gefängnis. Und während dieser Zeit, als er im Gefängnis war, wurde er immer wieder gefoltert, wurde in einen Block gelegt. Einmal sagte er, sperrten sie ihn für 7 Tage in einen dunklen Raum ein, ohne ihm Essen und Trinken zu geben. Und er hat nur überlebt, weil eines Nachts ein Wärter heimlich kam und ihn ein bisschen zu essen gebracht hat. Und als er in diesem Gefängnis war, erzählte einfach anderen Menschen von Jesus. Er hatte Begegnung mit Polizisten, Offizieren, denen er von Jesus erzählte. Hat erlebt, wie Menschen dort ihr Leben Jesus anvertrauen. Und dann kam eines Tages die Polizei und sagte, eigentlich könnten wir dich ja freilassen, wenn du nur aufhören würdest, von diesem Jesus zu erzählen. Wenn du damit aufhörst, kannst du gehen. Aber er hat sich geweigert. Und er hat immer wieder erlebt, wie Menschen zum Glauben kommen im Gefängnis. Hat gelitten für diese Botschaft, aber er hat nicht aufgehört, Menschen von Jesus zu erzählen. Er ist jetzt im Februar 2012, also dieses Jahres, ist er freigelassen worden. Und er arbeitet noch immer als Evangelist. Und ich muss ehrlich sagen, ich bewundere diesen Menschen, weil ich glaube, ich hätte nicht den Mut, in einem Land wie Laos das so zu leben, wie er das gemacht hat. Ich kann viele Christen verstehen, die Angst haben. Aber dann denke ich mich immer wieder, warum schaffen wir Christen es in einem Land, wo wir alle Freiheiten haben, mit Menschen über Jesus zu reden, es nicht diese Botschaft an den Mann zu bringen oder an die Frau? Ich hörte neulich mal von einem jungen Mann, der war für eine Anstellung im Kino oder sowas, hat er sich beworben, keine Ahnung. Und dann wurde er so ein bisschen ausgefragt und dann sagte, war die letzte Frage, glaube ich, was machen Sie im Fall von Feuer, was machen Sie da? Oh, sagt der junge Mann, brauchen Sie mich keine Sorgen machen, ich komme schon raus. Das war natürlich nicht das, was die Leute hören wollten, klar. Ich meine, es ging ja nicht um ihn, es ging um die anderen Leute, ja. Aber ich denke manchmal so, das ist genau die Einstellung von uns Christen, ja. Wir haben Jesus, wir sind gerettet, wir sind schon fein raus, wir kommen klar. Und ich frage mich immer, was sind eigentlich die Blockaden, die wir heute hier in Deutschland haben? Warum schaffen wir es nicht, zu Menschen rauszugehen? Und ich merke so im Gespräch mit Christen, mir ist so deutlich geworden, ich glaube, es sind drei Dinge, die uns oft daran hindern, dass wir einfach mit Menschen über Jesus reden. Und das Erste, was ich glaube, was es ist, das ist die Angst. Als wir letztes Wochenende in Marburg rausgegangen sind, auf Stadtfest, hatte ich eine Gruppe von 14, 15 jungen Leuten da. Die haben Anspiel gemacht auf der Straße, wir haben kurz gepredigt und sind da mit Menschen ins Gespräch gekommen. Und als wir morgens rausgegangen sind, haben wir uns noch getroffen zum Beten. Und was glaubt ihr, was alle diese jungen Leute hatten, inklusive mir? Die hatten richtig Schiss. Das hat man ihnen abgespürt, mir wahrscheinlich auch. Wisst ihr, Angst ist immer da. Angst lähmt uns, Angst bremst uns aus. Aber das Beste, um einer Angst entgegenzuwirken, ist immer, dass man sich ihr stellt. Wenn man sich der Angst stellt, dann wird sie verschwinden. Am zweiten Tag, am Sonntag, haben diese jungen Leute für Jesus gebrannt. Die wollten jede halbe Stunde dieses Theaterstück aufspielen. Ja, wenn man sich der Angst stellt, dann geht sie weg. Natürlich hat man immer Angst. Aber wenn man anfängt, die Dinge trotzdem zu machen, sich dieser Angst entgegenstellt, dann wird das irgendwann völlig normal. Ich weiß noch, als ich damals in Ostfriesland war, bin ja mit 17 Christ geworden, mit 19 wollte ich mich bei einer Mission vorstellen, die war unten in Stuttgart. Und ich bin bis zu meinem 19. Lebensjahr nie über die Grenzen Ostfrieslands hinaus weg gewesen. Und ich bin auch nicht mit dem Zug gefahren. Und für mich war das einfach eine mega Weltreise und ich hatte total Schiss davor, weil ich nicht wusste, wie das mit dem Umsteigen wird und ob ich den richtigen Zug finde und verpassen und was es da alles so gibt, ja. Aber ich habe es halt gemacht. Und heute kann ich mit dem Zug fahren, ohne mir da großartig Gedanken drüber zu machen. Die Angst ist einfach nicht mehr da, weil ich mich einfach gestellt habe. Genauso ist das auch, wenn ich mit Menschen über Jesus rede. Wahrscheinlich hat man erstmal Angst, aber wenn es ein paar Mal gemacht hat, dann werdet ihr plötzlich entdecken, das macht richtig Spaß. Und die Angst hat irgendwann keine Macht mehr über euch. Das zweite Hindernis, was ich oft noch bei Christen erlebe, was sie manchmal ein bisschen erschreckt, ist, dass viele Christen, glaube ich, nicht mehr so wirklich daran glauben, dass Menschen verloren gehen. Es wird heutzutage in vielen Gemeinden immer von der Liebe Gottes gesprochen, Liebe Gottes und Gott liebt alle Menschen und. Das stimmt aber nur zum Teil. Ich glaube, dass viele Christen die Liebe Gottes überhaupt nicht wirklich verstanden haben, was das bedeutet. Ich höre immer wieder von Christen, ja, Gott liebt doch alle Menschen. Ich sage, was denn, dann schickt er keine in die Hölle oder wie? Was heißt denn das überhaupt, dass Gott die Menschen liebt? Wisst ihr das? Dass Gott den Menschen liebt, heißt ja nicht, dass Gott Ja und Amen zu allem sagt, was der Mensch tut oder macht oder wie er ist. Gott wird ja zornig über die Sünde. Die Liebe Gottes zeigt sich darin, dass er seinen Sohn Jesus Christus in diese Welt geschickt hat, um am Kreuz für unsere Schuld zu sterben, damit wir Vergebung bekommen können, um mit Gott versöhnt zu werden. Darin zeigt sich die Liebe Gottes. Und diese Liebe kann ich annehmen oder ausschlagen, indem ich Jesus nachfolge oder ihm nicht nachfolge. Und diese Entscheidung hat ewige Konsequenzen. Das müssen wir uns bewusst sein. Menschen gehen verloren, wenn sie Jesus Christus ablehnen. Auf ewig. Das ist die Botschaft der Bibel, da steht ganz klar drin. Jesus hat das immer wieder gesagt. Jesus hat auch keine Probleme damit, das zu sagen. Das Problem haben immer nur wir Christen, das zu sagen. Und wir schimpfen immer auf irgendwelche Höllenprediger, die es, glaube ich, schon seit 30, 40 Jahren nicht mehr gibt. Und das letzte Hindernis, was uns, denke ich, oft noch abhält, das ist Sünde. Schuld in unserem Leben, die wir nicht bereinigt haben.
wenn wir einen Lebensstil an den Tag legen als Christen, der nicht dem Willen Gottes entspricht, der nicht mit dem der Bibel übereinstimmt. Die Bibel sagt, dass der Sünde Sold der Tod ist. Sünde tötet alles ab. Wenn du Sünde in deinem Leben hast, die duldest und mit ihr lebst, gegen den Willen Gottes, dann heißt das, dass diese Sünde dich tötet. Sie tötet deine Liebe zu Gott, deine Liebe zu den verlorenen Menschen, deine Leidenschaft, deine Hingabe. Sünde tötet alles ab. Sünde hat immer Konsequenzen. Wir leben aus der Vergebung und wir müssen diese Vergebung in Anspruch nehmen und wir müssen durch den Heiligen Geist versuchen, ein Leben zu leben, das Gott Ehre gibt. Und ihr werdet das merken, wenn ihr evangelisiert. Durch Evangelisation werdet ihr sehr schnell wird Gott euch sehr schnell auf eure Punkte im Leben ansprechen, die nicht in Ordnung sind. Und ich glaube, wenn jemand ein wirkliches Verlangen hat, ein heiliges Leben zu leben und Gott Ehre zu geben, der beste Weg dahin ist, anzufangen, mit anderen Leuten über Jesus zu reden. Dann wird Gott sehr schnell dafür sorgen, dass ihr euer Leben in Ordnung bringt. Und ich möchte euch einfach heute ermutigen. Philippus ist nur ein Beispiel für uns. Ein Beispiel, dem wir folgen sollen. Ein Beispiel, das uns ermutigt, dass wenn wir anfangen, Zeugen für Jesus zu werden, dass wirklich Dinge passieren. Dass wir auch erleben werden, wie Menschen zum Glauben kommen. In der Apostelgeschichte heißt ja, dass jeden Tag Menschen zum Glauben kamen. Aber wir lesen auch, dass die Apostel fast jeden Tag auf dem Marktplatz standen und predigten. Es geht hier nicht immer nur um Qualität, sondern es geht auch um Quantität. Je mehr das Evangelium verkündigt wird, je mehr Menschen es hören, natürlich wird umso mehr wird passieren. Und da möchte ich einfach Mut machen. Nutzt einfach die Möglichkeiten. Guckt einfach mal in euren Kalender rein und guckt mal, wie fromme Veranstaltungen ihr habt und guckt einfach mal, ob es nicht möglich ist, mal was da rauszustreichen und zu sagen, okay, diesen Tag unternehme ich mal was mit Leuten, die keine Christen sind. Geht wieder auf Menschen zu. Wisst ihr, was ich das Tolle bei dieser Geschichte am Philippus finde? Dieser Äthiopier war ja wirklich auf der Suche. Der ist 3000 Kilometer gereist nach Jerusalem, um Gott anzubeten, hat sich eine Bibel gekauft, was ja damals, diese Schriften waren ja wahnsinnig teuer, weil er eine Sehnsucht hatte. Und es gibt ja diese Verheißung, dass Gott sagt, wer mich sucht, von dem will ich mich finden lassen. Und hier wird das prompt wahr. Dieser Mann sucht und was macht Gott? Er bringt ihm Philippus, der klärt ihm das Evangelium, Gott lässt sich finden. Und ich glaube, dass in unserem Umfeld ganz viele Menschen sind, die auf der Suche sind nach Gott. Aber ich glaube, dass wir das ganz oft nicht mitkriegen, weil wir nie mit Leuten über Jesus reden und weil wir unser Christsein ganz oft einfach nur bedeckt halten. Aber ich glaube, wenn wir es lernen, wieder an Menschen ranzugehen, uns bewusst auf Menschen einzulassen, die keine Christen sind, ihre Nähe, Kontakte zu ihnen suchen, dann werden wir erleben, dass Menschen offen sind, dass Menschen auf der Suche sind. Und ich möchte euch ermutigen, nutzt einfach, auch wie Philippus ja, eure Vollmacht, die ihr habt, durch den Heiligen Geist, für Kranke zu beten. Das ist eine Verheißung. Jesus hat immer wieder gesagt, betet, es wird euch gegeben. Nutzt die Möglichkeiten. So viele Menschen hier in Deutschland, die sind zwar reich und haben alles, aber es gibt so viel Zerbruch in ihrem Leben. Es gibt Krankheit, Ehen brechen auseinander und, Verlust, Tod. Ich kenne fast keinen Menschen, der ein wirklich glückliches Leben führt. Die haben alle ihre Probleme und sitzen irgendwo in der Scheiße und wissen irgendwo nicht weiter und sind irgendwo auf der Suche. Nutzt das. Betet in diesen Situationen für diese Menschen. Nutzt eure geistliche Vollmacht. Geht auf die Menschen zu. Und versteckt euer Christsein nicht. Ich finde es immer interessant, wenn ich mit Christen rausgehe und man setzt sich irgendwo ins Restaurant oder sowas. Viele fangen immer gleich an zu essen. Wo ich sage, betest du nicht vom Essen? Wo ich sage, das ist doch eine super Möglichkeit, ja. Lass die Leute doch wissen, wenn du mit deinen Arbeitskollegen zusammen sitzt, bete doch einfach, dann wissen die von vornherein, du bist Christ. Und vielleicht werden sie dich belächeln oder werden sich drüber lustig machen. Aber es kann sein, dass in einem Jahr später vielleicht einer ein Problem hat. Und erinnert sich dran und sagt, hey Mensch, du bist doch eigentlich Christ, sag mal, wie ist denn das bei dir? Und plötzlich kannst du Zeugnis geben. Du kannst diesem Mann von Jesus erzählen. Ich möchte aber mit dieser Predigt Mut machen. Ich glaube, dass diese Dinge, die Philippus erlebt hat, heute noch genauso passieren. Aber wir müssen bereit sein, Jesu Zeugen zu sein und diese Botschaft, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, an die Menschen ranbringen. Gott segne euch. Amen.